Wenn ich bei Google medizinische Informationen suche, dann kriege ich die ja ungefiltert. ChatGPT das gleiche. ChatGPT wird mir das vielleicht ein bisschen komprimierter schreiben, aber es ist ungefiltert. Du brauchst eigentlich jemanden dazwischen, wenn der diese Informationen bewertet.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt es zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Jonas zu Gast, auch bekannt als Jones Rules. Er studiert Medizin und erreicht auf Social Media tausende Menschen mit verständlicher, klarer und oft auch unterhaltsamer Gesundheitsaufklärung. Aber wie wird man eigentlich Medfluencer und was darf man als Medizinstudierender und was als Arzt online überhaupt sagen und bewerben und wo wird es kritisch? Wir sprechen über Vertrauen, Verantwortung und die Grenze zwischen Aufklärung und Werbung. Außerdem steigen wir tief in das Thema Blutwerte ein, da Jonas vor seinem Medizinstudium lange Zeit im Labor gearbeitet und somit einiges an Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat. Welche Laborwerte sollte man im Blick behalten? Wann macht ein Blutbild Sinn? Und was sollte man tun bei Müdigkeit, Erschöpfung oder Eisenmangel? Ein spannendes und offenes Gespräch über Social Media, Medizin und Blutwerte und darüber, wie Aufklärung heute funktionieren kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen, Jonas. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und Gast hier in meinem Podcast bist. Du bist ja Medfluencer und Medizinstudent. Aber ich würde sagen, vielleicht stellst du dich gerne erstmal in deinen eigenen Worten vor, was du machst und wie es auch dazu kam, dass du Medfluencer geworden bist.
Ich muss immer so ein bisschen grinsen, weil ich versuche, das Wort Medfluencer zu vermeiden, eigentlich schon so von Tag 1. Weil ich auch versuche, das Wort Influencer zu vermeiden. Ja, hi, ich bin Jonas, noch Medizinstudent und versuche, die Leute so ein bisschen mehr zu mehr Gesundheit zu bewegen. Also ich wurde letztes Mal gefragt, was ist deine Mission, was ist deine Vision insgesamt? Ich glaube, ich möchte, dass Prävention und im Speziellen Blutwerte für jeden genauso gebräuchlich sind wie Supplemente beziehungsweise wie eine gesunde Ernährung. Und die ersten beiden Sachen sind schon sehr massentauglich. Also klar, Supplement ist immer noch eine Nische, aber gesunde Ernährung sollte es zumindest sein. Aber Blutwerte und so medizinische Prävention ist noch ein bisschen weiter weg, weil es halt auch leider oft selbst Zahlerleistung ist und auch nicht so für jeden möglich ist direkt.
Ja. Und seit wann machst du das Ganze schon? Und seit wann studierst du Medizin und wann ist dieser Wunsch entstanden? Also war das schon in deiner Schulzeit klar? Oder?
Gar nicht. Voll als erstes, also mein erster Berufswunsch war Baggerfahrer, da war ich nur noch klein. Also das kennt jeder, so das erste Kinderberufswunsch. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Dann wollte ich Basketballprofi werden, da war ich mit 1,84 am Ende doch zu klein. Aber ich sage immer, es ist nur nichts geworden, weil ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe mit 19. Also dann Journalismus und dann erst Medizinstudent, also Medizin, als ich 16, 17 war, also relativ spät eigentlich. Konnte da Social Media mache ich seit 2022, würde ich sagen. Also so Medizin 2022, 2023 in diese Richtung.
Okay, ja, spannend. Und du trägst ja in deinen Videos oft oder fast immer einen Kittel. Ich frage jetzt mal, also ich starte jetzt mal ganz direkt.
Das ist ein Kasa, kein Kittel. Ich trage extra keinen.
Ja. Hätte ich wissen müssen. Und das ist natürlich ein starkes visuelles Signal für den Zuschauer und bedeutet ja auch oft, beziehungsweise wir nehmen es so wahr, okay, der muss medizinisches Fachwissen haben. Und wenn man das dann vielleicht noch kombiniert mit einem Stethoskop oder mit einem Krankenhauszimmer im Hintergrund, dann ist es ja schon für viele direkt so ein Zeichen von Seriosität und auch dem Gedanken, okay, der wird es schon wissen. Was heißt das, dass ihr irgendwie ja einen riesigen Vertrauensvorschuss bekommt, alleine durch dieses Optische? Und auf der anderen Seite bekommt man ja aber auch oft mit, dass so medizinischer Content oder auch Ärztinnen oft so ein bisschen Gegenwind bekommen, so nach dem Motto, da gibt es ja manche Videos, das sagt dir kein Arzt oder die Ärzte wissen ja sowieso nichts über Ernährung und Sport. Was denkst du so darüber, wenn ich dir das jetzt so erzähle, was ja auch sicherlich kein Geheimnis für dich ist?
Nee, das ist nicht neu. Das ist auch so, das ist einer der Hauptkritikpunkte der Kasach, mit dem ich bei Jan Böhmermann gelandet bin. Das war also öffentlich-rechtlicher Kritikpunkt darüber. Ist auch berechtigt, in meinem Fall jetzt nicht, ich bin ausgeschlossen, nein, ist berechtigt, weil gerade das Stethoskop in den Hals suggeriert bei vielen Leuten, dass man Ahnung medizinisch hat, das macht aber heutzutage jeder. Das macht der Medizinstudent im ersten Semester, der ehrlich gesagt alles von ChatGPT hat, das machen Leute, die im fünften Semester sind, im neunten Semester. Das heißt, allein vom Aussehen, vom Optischen her, keine Ahnung, ob jemand was drauf hat oder nicht, muss man ehrlich sagen. Also, nur weil jemand einen Kittel anzieht, ein Stethoskop sich in den Hals hängt und einen Kasach trägt, heißt das erstmal gar nichts. Es suggeriert es zwar, aber das würde ich niemals, also wenn ich euch eine Empfehlung geben darf, das würde mir niemals reichen, irgendwie um das Wissen von jemandem zu beurteilen. Ich finde es okay, weil du machst ja selber Social Media, du weißt, wie relevant es ist, direkt irgendwie optisch sich einzuordnen. Ich kann mich auch in einem weißen Shirt irgendwie von der schwarzen Wand stellen. Aber ich will schon, dass man sieht, was für eine Art, also worum es geht. Und ein Kasach symbolisiert, das geht um Gesundheit primär. Deswegen finde ich es okay. Stethoskop in den Hals hängen, finde ich, mache ich ehrlich nicht, weil das bringt irgendwie gar nichts. Also ich habe es auf meinem Profilbild, ja, aber in Videos würde ich es niemals machen, weil warum soll ich mich mit einem Stethoskop in den Hals von der Kamera stellen? Ich werde es bestimmt nicht benutzen, das Stethoskop, während ich dieses Video drehe. Was der zweite Punkt ist viel interessanter, der man lernt im Studium ja ähnliches über Ernährung und Prävention. Das stimmt sogar zum Großteil, denn man muss sagen, Ernährung ist kein Riesenbestandteil des Medizinstudiums. Das heißt, du musst schon irgendwie gucken, habe ich da Leute, die darauf Bock hatten, sich privat damit auseinanderzusetzen. Der Mediziner hat einen großen Vorteil im Vergleich zu allen anderen. Der lernt im Studium gut mit Studien umgehen zu können und irgendwie einordnen zu können, was ist eine gute Studie, was ist eine schlechte Studie. Das ist ja im Endeffekt doch von allem Hauptbestandteil. Also egal, worüber wir reden, Ernährung, Prävention, Schlaf, Sport, es werden immer wissenschaftliche Studien gemacht und am Ende musst du einordnen, was ist gut, was ist schlecht.
Und du hast es jetzt schon gesagt, dass natürlich auch der Medizinstudent im ersten Semester sich einen Kasach anziehen kann und dann als Arzt sich präsentieren könnte, je nachdem natürlich auch, in welchem Alter die Person ist oder wie alt sie aussieht. Wie kann man denn da jetzt...
Machen wir auch viele Kritik. So darf man auch zu Recht kritisieren. Wenn jemand jung ist und sich dahin... Also jung ist jetzt kein Kritik, sondern wenn jemand noch nicht so weit ist, sich dahin stellt und dir irgendwie versucht, alles zu erzählen, dann würde ich immer als Erster da fragen, Moment. Doch, weil heutzutage, ich kann ja jede Frage, weil ich kann mir von ChatGPT jedes Video skripten lassen und muss gar keine Ahnung von gar nichts haben, was aber auch gefährlich ist.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Wo siehst du da die Gefahren und Risiken und wie kann man aber auch als Zuschauer erkennen, ob der jetzt mir Schmarrn erzählt wird vielleicht, ob da vielleicht gar keine Datenlage dahinter steckt oder ja, ob es halt wirklich ein Arzt ist, der da sein Wissen teilen möchte?
Jetzt wird es interessant. Ich würde behaupten, als Zuschauer ist es super schwierig mittlerweile, das auseinanderzuhalten, weil die meisten Zuschauer, Follower, Leute, die solche Videos konsumieren, die haben ja keine medizinische Expertise, deswegen folgen wir Leuten, die quasi die irgendwie den Mehrwert liefern und in dem Fall wäre der Gesundheitsmehrwert. Das Einordnen, wenn du diesen Background nicht hast, ist schwierig. Ich würde erstmal gucken, wer redet denn da mit mir? Wenn jemand Doc in seinem Profil Namen hat und kein Arzt ist, würde ich dieser Person nicht vertrauen. Punkt. Also das ist so ein Ausschlusskriterium für mich, weil das ist dieses, ich suggeriere schon mit meinem Namen etwas zu sein, was ich nicht bin. Und egal, wie gut der Content ist, das ist so der erste Schritt. Ich verstehe, warum man es macht. Ich würde mich aber nicht Doc nennen, wenn ich kein Arzt bin. Und es gibt ein paar Accounts, die heißen Doc ABC. Sind auch Medizinstudenten im weiß nicht vierten Semester. Kritisiere ich öffentlich, finde ich uncool. So. Weil ich finde, das ist so ein bisschen so Amtsanmaßung, kann man ja sagen. Ist ja, also, jeder, der diesen Account sieht, denkt, okay, ist ein Arzt. Zweiter Punkt ist, wenn jemand was verkaufen möchte mit seinem Video, ist er auch immer skeptisch, denn oft werden Studien herangezogen, um Produkte zu verkaufen und gerade so medizinische Accounts, die sehr viel Werbung machen für Supplemente, für irgendwelche Gesundheitssachen, für Beauty, auch da schwierig, denn Werbung Also so ein Video hat ja immer einen Zweck, was zu verkaufen. Und dann ist die Frage, wie objektiv ist denn diese Studie oder wie hoch ist das Verkaufsinteresse hinter irgendwas, was ich dir als wissenschaftlichen Mehrwert anzeige. Der dritte Punkt ist, wenn es halt sehr, sehr reißerisch ist, dann wäre ich auch erstmal skeptisch. Denn leider ist Wissenschaft ja gar nicht so dieses, wenn du das nicht machst, stirbst du morgen. Das ist es halt nur ganz, ganz selten. Oder ne, wenn wir beim Ernährungsbereich sind, was hier, glaube ich, ganz bisschen passiert ist, ist keine Bananen mehr, auf gar keinen Fall Rapsöl, wir haben alle Parasiten im Körper. Also diese Hype auf Social Media ist ja riesengroß geworden, dass wir alles verteufeln und irgendwie die Leute ihr Gehirn ausmachen. Deswegen reißerisch, Produktwerbung, also aggressive Produktwerbung und Sachen suggerieren, die man nicht isst, zum Beispiel mit Doc im Namen, würde ich erstmal hinterfragen.
Ja, ich denke generell beim Thema Ernährung, wenn es in diese Richtung Schwarz-Weiß-Denken geht, dass irgendwie extreme Aussagen getätigt werden, dann kann es eigentlich wissenschaftlich nicht korrekt sein, weil da gibt es kein, das ist richtig und perfekt und das ist absolut ungesund. Und du hast es jetzt schon angesprochen mit dem Thema Werbung. Es ist ja so bei Ärzten und Ärztinnen, dass die, wenn sie wenn ich es jetzt richtig so weiß, dass die, wenn sie auch eben als Arzt, Ärztin praktizieren, keine Werbung für einen ganz großen Bereich von Produkten oder generell gar keine Werbung machen dürfen öffentlich. Bei Medizinstudenten ist das jetzt wiederum anders, weil die ja noch im Studium stecken und man weiß ja oder die Personen wissen ja auch vielleicht auch noch gar nicht, was möchte ich später mal machen. Wobei ich mir da denke, wenn ich Medizinstudent bin und ich weiß, ich möchte später mal Ärztin werden, dann würde ich jetzt auch nicht jetzt alle möglichen Sachen bewerben und dann irgendwann muss ich den Cut ziehen, die Leute kennen mich schon und ich kann nichts mehr bewerben. Aber das muss natürlich jeder für sich wissen. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal etwas genauer erklären, wie ist das denn? Was darfst du, wenn du dann fertig mit deinem Studium bist und wo zieht man vielleicht auch die Grenze zwischen Aufklärung und Werbung, falls es da eben gewisse Produkte gibt, die du doch auch zeigen oder bewerben darfst?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich dürfte jetzt erstmal alles bewerben. Also solange ich jetzt eben nicht grob fahrlässig medizinisch schädliche Werbung mache, also wenn wirklich richtig von was Schädlichem reden, ist gar kein Problem. Ich könnte Sachen mit abc.de hoch und runter bewerben und ich kriege die Anfragen nicht. Also jeden Tag haben wir wieder neue Anfragen im Postfach von Nahrungsergänzungsmitteln, von Beauty-Produkten, von neuen Heilmitteln. Das heißt, theoretisch, wenn du als Medizinstudent auf Social Media Reichweite aufbaust und ein cooler Account ist, der Gesundheit redest, du kannst damit 10, 20, 30.000 Euro mit Werbung im Monat locker verdienen. Also, wenn du eine Relevanz hast. Aber du verkaufst halt leider deine Integrität. So, muss man ganz klar sagen. Ich sehe das nämlich genauso wie du. Ich würde keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machen, wenn ich Leute aufklären möchte, denn es gibt nicht die eine gute Firma, es gibt nicht das eine Wunderprodukt, es gibt halt dieses Must-Have nicht. Es ist halt so, muss man so sagen, wenn du dich gesund ernährst, wenn du vernünftig schläfst, wenn du dich bewegst, dann wirst du wahrscheinlich erstmal nichts zwingend brauchen. So. Und wenn ich Werbung mache, möchte ich ja was verkaufen, beziehungsweise mein Werbepartner möchte auch, dass das verkauft wird, dementsprechend muss ich die Community auch ein bisschen dahin pushen. Als Arzt darf ich das alles nicht mehr, als Arzt darf ich keine Werbung für Produkte, die in irgendeiner Form was mit Gesundheit zu tun haben, machen. Ich darf auch kein Coaching anbieten zum Beispiel. Also ich darf jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mit euch Gesundheitscoaching. Also ich bin Arzt und dann darf ich kein Coach sein. Das heißt, da gibt es eine rapide Cut-Linie. Und ich fände es okay, wenn es diesen Cut für alle medizinischen Berufe gibt. So, also ich fände es okay, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch Krankenpflege, es gibt Rettungsdienst, die ja auch alle einen gewissen Vorschuss an der Glaubwürdigkeit haben, weil die ja auch was mit Gesundheit zu tun haben. Und die können auch alles bewerben. Das heißt, dieses Verbot ist halt nur für Ärzte durch die Ärztekammer, die da halt drüber steht. Auch hier muss man sagen, es halten sich bei weitem nicht alle Ärzte daran. Es gibt auch Ärzte, die bewerben munter, fröhlich, von morgens bis abends irgendwelche Produkte. Muss jeder selber wissen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, wir klären auch auf Social Media, auch über Bullshit-Produkte, dann kann ich nicht auf der anderen Seite irgendwas bewerben. Also ich kann nicht ein Produkt schlecht machen und gleich die Werbung für ein anderes machen. Ich finde, das ist halt irgendwie, da ist dann die Integrität schwierig.
Also ich weiß natürlich nicht, wie andere darüber denken, aber bei mir ist es auch so, dass ich finde, es geht so ein Stück Vertrauen und Seriosität verloren, sobald ein Arzt oder eine Ärztin mir jetzt irgendwelche Produkte in die Kamera halten würde. Es kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Art und Weise vielleicht an oder generell auf das gesamte Profil und wie sehr man die Person schon kennt. Aber so spontan wäre jetzt mein Eindruck, dass man dann direkt so ein bisschen das Vertrauen verliert, weil man eben weiß, da steckt jetzt Geld dahinter. Und vielleicht zeigt es die Person auch nur, weil sie sehr viel dafür bezahlt wird. Aber man weiß es ja immer nicht.
Ja, genau. Aber ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass bei medizinischen Accounts die Leute das trotzdem noch eher glauben, dass es gut ist. Das ist so die Erfahrung, die ich habe. Weil die Leute, kriegst du was mit die DMs, dann zum Beispiel, wenn ich sage, ich benutze selber Produkte, für die würde ich keine Werbung machen. Ihr könnt, zum Beispiel Kreatin ist ein Produkt, was ich als sinnvoll erachte. Gerade wenn du viel Sport machst, wenn du Krafttraining machst. Das nehme ich und ich nehme es jetzt, ich habe auch kein Problem dazu an, dass ich das von ESN nehme, aber du kannst auch ein anderes Kreatin nehmen. Der Unterschied wird, wenn du die Zusammensetzung anguckst, wahrscheinlich nicht so riesengroß sein. Das Wichtige, was die Leute halt mitnehmen müssen, ist, dass sie anfangen, Produkte anzugucken. Also was ist denn drin in so einem Produkt? Was ist also, wie viel ist wovon drin? Was für Inhaltsstoffe sind drin? Und das ist halt meistens sehr individuell. Es gibt Marken, die können Produkt A gut machen und B schlecht und andere machen dafür B gut und A schlecht. So. Ist jetzt die eine Marke besser als die andere? Es kommt halt immer drauf an. Und dieses, es kommt drauf an, ist halt sehr unsexy zu bewerben. Will keiner hören. Die Leute wollen hören, ey, das eine ist richtig geil, das andere ist richtig scheiße. Von dem einen musst du richtig viel nehmen, von dem anderen darfst du auf keinen Fall was nehmen. Aber das ist halt bei vielen Sachen nicht so. Ausnahme, es gibt doch ein paar Sachen, die sind echt schlecht. Da kann man sagen, da ist jemand, der will dich im Internet schon ziemlich abziehen, beziehungsweise du kriegst ein Produkt, aber die Wirkung ist wirklich nicht da. So, also da finde ich,
Nee, kein Problem, kannst gerne weitermachen noch.
Da, finde ich, hat man eine Verantwortung, gerade wenn man so Ahnung medizinisch hat und sowas einordnen kann, den Leuten zu sagen, ey, das ist wirklich Mist, mach das nicht, kauf das nicht. Aber das ist auch so ein gewisser Egoismus, weil ich will einfach nicht, dass irgendwelche Leute mit diesen Bullshit-Produkten Geld verdienen. So, das nervt mich, wenn andere Leute reich damit werden, Schwachsinn zu verkaufen. Das kratzt an meinem eigenen Ego.
Ja, verständlich. Und was sind dann aber, blöd gesagt, die Möglichkeiten für, ich weiß, du hast gesagt, du magst den Begriff nicht, genauso wie ich auch Influencer nicht mag, ich finde immer Content Creator schöner, aber was sind die Möglichkeiten für einen Content Creator, wie du das bist, Geld mit Social Media zu verdienen? Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, Geld sollte jetzt ja nicht der erste Gedanke sein. Man macht es ja auch, um Menschen das Wissen weiterzugeben. Und das ist, denke ich, auch die beste Motivation, um damit anzufangen. Aber irgendwann merkt man ja auch einfach, wie viele Stunden das in Anspruch nimmt. Und das ist ein Vollzeitjob und kann noch viel, viel mehr als ein Vollzeitjob sein. Und dann wünscht man sich natürlich eine gewisse Gegenleistung. Also ich glaube, man kann das nicht auf Dauer machen, wenn nie was zurückkommt. Vor allem kannst du nicht gleichzeitig noch 60 Stunden in der Klinik stehen und dann noch 40 Stunden Social Media machen. Von daher, gibt es da überhaupt Möglichkeiten, da auch finanziell zu profitieren?
Guck mal, jetzt ist es lustig, weil jetzt habe ich gerade die ganze Zeit gesagt, boah, ne, pass auf, keine Werbung und so. Und jetzt sitze ich ja trotzdem hier an einem Montag um 15 Uhr und das ist schon irgendwie mein Main-Job, neben dem Studenten das zu machen. Also gibt es, aber ich finde, es kommt darauf an, was du machst. Also kurz als Hintergrund, ich habe eine Videoproduktionsfirma gegründet 2021 und wir produzieren mittlerweile mit 5, 6 Leuten, die in der Firma mitarbeiten, also ist gar nicht mehr so klein, Videos für Kliniken, für Praxen, also Social-Media-Auftritte für medizinische Unternehmen. Ganz unabhängig von meinem Kanal, darauf, ich weiß gar nicht, ob du das jemals mitgekriegt hast, aber auf meinem Kanal sieht man davon relativ wenig, weil bei mir geht es halt um Gesundheit. Und ob ich jetzt, was jetzt die Unternehmersicht angeht, deswegen folgen Leute mir ja nicht. Also mir folgt ja niemand, weil ich Unternehmer bin, mir folgen Leute, weil ich über Gesundheit rede. Dementsprechend trenne ich das davon. Aber das ist eine Möglichkeit. Also quasi medizinischen Content für andere zu machen. Machen wir auch mit der AOK zum Beispiel. Dann andere Möglichkeit, wenn du Wissen hast, einen Kurs zu verkaufen, finde ich auch vollkommen legitim. Also machen wir jetzt auch zum Beispiel Ende des Jahres einen Blutwertekurs, weil das halt so mein Thema ist, aber Blutwerte, Ernährung, bestimmte Erkrankungen, Verdauung, auch das ist alles cool, weil das ist ja ein Mehrwert, der gestiftet wird und das finde ich auch vollkommen fair, wenn Leute Geld dafür ausgeben, quasi mehr von deinem Wissen abzukriegen. Das ist ja, im Endeffekt macht man das ja auch, wenn man einen Volksschulkurs buchen würde. Also das ist deswegen vollkommen legitim. Und eine Sache gibt es noch, die doch noch so ein bisschen in Richtung Werbung geht. Ich finde es okay, bestimmte Kampagnen mitzutragen. Awareness-Kampagnen, damit bestimmte Themen einfach Aufmerksamkeit kriegen. Haben wir, hast du, ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast auch, ich glaube aber eigentlich, ja, hast du Outly gemacht?
Ja, genau, die haben wir beide gemacht, ja.
Sowas auch. Hafermilch bringt dich nicht um. Sollte selbstverständlich sein, ist 2025 nicht mehr selbstverständlich, weil eben so viel Panik im Internet gemacht wird. Da finde ich auch so eine Kampagne vollkommen okay, wo man halt nicht sagt, ey, kauf jetzt Oatly Hafermilch, sondern wo du einfach sagst, okay, ob du jetzt, wenn du jetzt morgens Hafermilch und Kaffee trinkst, wirst du auch einen Tag weiterleben. Also es wird dich wirklich nicht umbringen, es wird deinen Blutzucker nicht in die Höhe spiken, es wird wahrscheinlich gar keine negativen Folgen haben. Das finde ich auch okay, das würde ich auch weiterhin machen, machen wir auch. Ich finde, da kann man aber auch differenzieren zwischen, ich halte jetzt ein Produkt in die Kamera und sage, kauf das, und ich sorge einfach mit meiner Reichweite dafür, dass eine Message verbreitet wird.
Ja, ich denke auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz zur Erklärung solche Kampagnen. Da ging es jetzt quasi nicht darum, wie du schon gesagt hast, dass wir versuchen, jetzt speziell den Haferdrink von Oatly zu verkaufen und da möglichst viele Klicks zu bekommen. Ich glaube, wir haben das Produkt nicht mal verlinken müssen, haben wir auch nicht gemacht, sondern es ging einfach um dieses Thema, was ja auch wirklich sehr viel kursiert zurzeit. Haferdrink lässt den Blutzucker in die Höhe schießen, Haferdrink ist ungesund, Haferflocken in der Früh sind auch nicht gut. Also generell das ganze Thema Hafer wird so verteufelt. Und da finde ich das dann auch einfach eine schöne Kampagne, da ein bisschen mehr für Wahrheit wieder zu sorgen, weil wir haben genug hartnäckige Mythen, die sich nach wie vor halten, und da kann man nicht oft genug drüber sprechen.
Das ist auch was wir, glaube ich, beide unerklärlich machen würden, zu sagen, also jetzt unabhängig von einem Sponsor hinter so einem Video, zu sagen, okay, Hafermilch, Haferflocken ist Teil einer vernünftigen Ernährung oder kann Teil einer vernünftigen Ernährung sein, sollte man eher sagen, und du musst da keine Angst vor haben, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir immer mehr Angst vor guten, vernünftigen Lebensmitteln im Internet haben, wissen die Leute, das wirst du vielleicht noch mehr abkriegen, weil du halt sehr viel auch Ernährungskontent machst, wissen die Leute einfach gar nicht mehr, was sie essen sollen, was jetzt noch okay ist. Und irgendwie hat jeder dann morgens, wenn ich mir Oats mache, ein schlechtes Gewissen dabei, was ja vollkommen banal ist. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie zu McDonald's gehen würde morgens und da jeden Tag Frühstück, das sind halt Haferflocken.
Ja, absolut. Da muss man immer wieder ein bisschen zurückkehren zur Basis und darf sich nicht in Details verlieren, die vielleicht nicht mal korrekte Details sind.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte? Dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Und viele berichten ja auch, dass sie sich online teilweise besser informiert fühlen als jetzt im 5-Minuten-Gespräch beim Arzt. Was denkst du dazu?
Ja, den Kritikpunkt verstehe ich sogar, denn im Endeffekt muss man dazu sagen, unser System gibt leider ausführliche Arztgespräche, die jetzt wirklich eine halbe Stunde Anamnese machen, nicht her. Also unser System ist kein Präventionssystem, sondern unser System ist ein Krankensystem oder Gesundheitssystem, aber das sich darum kümmert, dass wenn du was hast, dass das Problem behoben wird idealerweise. Ne? Wir reden jetzt, also du kannst zum Arzt gehen und der Arzt kümmert sich, und das ist erstmal gut. Ne? Ich sage viel, wir haben ein Gesundheitssystem, was Prävention nicht kann, das stimmt, aber wir haben erstmal trotzdem ein gutes Gesundheitssystem, denn jeder, der wirklich was Ernsthaftes hat, dem wird geholfen. Wenn du dir das Knie, Bein brichst, dann wirst du operiert in Deutschland, wenn du kannst. Ne? Jeder ist krankenversichert, du wirst operiert werden. Wenn du eine schwere Erkrankung hast, dann wird sich darum gekümmert werden. Wenn du Ernährungsberatung haben willst, ist der Arzt wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartner, muss man dazu sagen, sowas. Also wenn du Prävention gibt das System leider nicht so viel her, dementsprechend ist halt dieses, ich kann alle meine Fragen in 5 Minuten beim Arzt loswerden und weiß danach alles, sehr utopisch, denn der Arzt wird an diesem Vormittag wahrscheinlich noch 40 andere Patienten sehen und davon haben 3 was oder haben 5 was sehr Akutes, 2 sind chronisch krank oder 4 sind chronisch krank und der Arzt muss ja auch irgendwie durch seinen Zeitplan kommen. Und der meint das wahrscheinlich gar nicht böse, wenn er dich nur 5 Minuten sieht und nicht jede Frage richtig detailliert beantworten kann. Aber die Zeit ist einfach nicht da. Das System gibt diese Zeit halt.
Ja, ich glaube, das ist immer auch, ja.
Das mit dem Online besser informiert ist halt auch manchmal schwierig, denn du musst ja, also dieses Nachrichten filtern können, ist halt auch nicht was jeder kann. Also ich kann ja, das ist dieses wie bei Google eingeben. Wenn ich bei Google medizinische Informationen suche, dann kriege ich die ja ungefiltert. ChatGPT das Gleiche. ChatGPT wird mir das vielleicht ein bisschen komprimierter schreiben, aber es ist ungefiltert. Du brauchst eigentlich jemanden dazwischen, der diese Informationen bewertet. Und das ist so ein bisschen das, wozu es dann seriösen Gesundheitscontent braucht. Denn wenn du jemanden hast, wo du weißt, okay, der macht das nicht aus finanziellem Interesse, der macht das nicht aus reißerischem Interesse, sondern der versucht vielleicht so ein bisschen das abzudecken, dann hast du diese Schnittstelle wahrscheinlich. Und dann ist es okay. Aber dieses Googlen von Informationen ist manchmal sehr schwierig.
Ja.
Ja, und ich glaube, was du gesagt hast mit dem System, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das auch einfach zu wissen und zu verstehen, weil ja doch dann oft über manche Ärzte und Ärztinnen geschimpft wird. Ja, die nehmen sich keine Zeit für mich, die denken gar nicht an Prävention, aber oftmals haben die, blöd gesagt, vielleicht auch gar keine andere Wahl, weil das System eben so ist. Siehst du denn irgendwelche Möglichkeiten oder Chancen, dass sich das System in den nächsten Jahren, muss man wahrscheinlich leider sagen, ändern wird? Oder ja, wie ist das aus deiner Sicht?
Ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber das System wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern dahin. Es wird weiter so sein, wie es ist. Wir selber, also Appell an die medizinische Richtung, müssen quasi dafür sorgen, dass wir Zusatzmöglichkeiten bieten. Denn wenn ich jetzt überlege, ich wäre direkt dabei, dass Prävention richtig viel gefördert wird, aber das ist halt ein sehr hoher Kostenpunkt. Und ein System, das sowieso einen großen Kostendruck schon hat gerade, wird das nicht nehmen können. Also es gibt immer diese Argumente zu sagen, ey, wenn ich jetzt bei allen 30-jährigen Patienten sehr gute Prävention mache, dann habe ich in 30 Jahren weniger Herzinfarkte als in 40. Das heißt, ich habe weniger Folgebehandlungskosten in 40 Jahren. Das Problem ist, das System ist aber nicht auf die nächsten 40 Jahre ausgerichtet, sondern das System ist darauf ausgerichtet, dass es jetzt funktioniert oder in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und nicht erst in 40 Jahren diesen Return of Invest kriegt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sich das akut ändern wird, aber ein wichtiger Punkt auch hier trotzdem, ne, es ist trotzdem ein System, wo jeder, der was wirklich Ernstes hat, behandelt wird. Und das ist halt das Wichtige. Zusatzangebote wie Präventionspraxen ist halt das, wo wir noch nachbessern müssen, wo wir mehr Angebote brauchen. Es gibt gute. Ich weiß, dass du zum Beispiel auch bei Caro in München warst. Das heißt, es gibt Präventionspraxen, da nehmen Ärzte, Teams wirklich Zeit und gucken, was du hast und gucken, wie du leistungsfähiger werden kannst, ne? Ob du vielleicht irgendwas an Nährstoffmangeln hast, Mängel hast, was, um das sich gekümmert werden muss. Also sagen wir mal so Lifestyle-Probleme, aber auch Lifestyle-Bewertung. Denn der Herzinfarkt ist 65, passiert nicht mit 65, sondern das ist eine Erkrankung, die baut sich die 20 Jahre davor auf. Man hätte also dagegen arbeiten können. Die meisten Menschen haben aber wenig Arztkontakt, wenn sie sich gesund fühlen, wenn sie sich gut fühlen, können aber trotzdem schon schlechte Blutwerte haben. So. Das merkt man nicht direkt heute, wie Blutdruck. Schlechter Blutdruck, den merkst du nicht am ersten Tag, wo du den hast. Den merkst du irgendwann, wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist. Und dafür sind so Präventionsangebote halt gut, die sich frühzeitig damit beschäftigen und gucken, hast du vielleicht jetzt schon 135 zu 90? Und müsste man sich jetzt schon umkümmern, obwohl du dich gut fühlst. Die meisten Leute sagen, ich fühle mich gut, warum soll ich zum Arzt gehen? Aber Gesundheit ist halt ein Prozess, der nicht, also diesen Gesundheitsprozess, um den muss man sich kümmern, nicht erst, wenn man wirklich was Ernst hat, sondern eigentlich durchgehend.
Ja, das stimmt. Und das ist leider ein Problem, was man ja sehr, sehr häufig beobachtet, dass Menschen erst sich Hilfe suchen oder erst was verändern, wenn schon was passiert ist und wenn es eigentlich eben schon zu spät ist. Und bevor wir jetzt mit einem anderen großen Thema, über das ich noch mit dir sprechen wollte, beginnen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt in deinen privaten Nachrichten bei Instagram persönliche Gesundheitsfragen bekommst? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das sicherlich ab und zu der Fall ist, dass du da so eine kleine Beschreibung von irgendwelchen Fällen bekommst und du sollst die Diagnose stellen.
Warte, ich guck allein, wie viel ich heute dazu gekriegt habe. Warte. Vier, und wir haben jetzt 15 Uhr, und da sind Laborberichte bei, ich kriege regelmäßig Röntgenbilder, so lange Absätze zu irgendjemandem, mein Cousin hat das und das, kannst du mir helfen? Und da muss ich leider jedes Mal sagen, es tut mir wirklich leid, denn diese Menschen, denen verdient es ja geholfen zu werden, aber ich bin der falsche Ansprechpartner, weil erstens würde ich niemals medizinische Beratung über Social Media machen, weil das ist nicht die richtige Plattform. Zweitens, ganz wichtig, um jemanden, meinen Patienten einschätzen zu können, brauchst du den Kontakt persönlich zu den Patienten, beziehungsweise du musst dir die Zeit nehmen. Ein Laborbefund alleine ist zwar mein Thema, ist cool, aber nur weil ich sage, guck mal, du hast jetzt keinen akuten Mangel, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem Krebs haben kannst. Also, wenn ich jemandem antworte, der mir seine Blutwerte schickt und sagt, ist alles in Ordnung, dann denkt die Person, ich bin fit, gesund. Aber ich habe ja gar keinen Ultraschall, ich kenne ja alles andere gar nicht. Das heißt, diese Person geht dann vielleicht in einem halben Jahr wegen Beschwerden zum Arzt und der sagt, es tut mir leid, schlechte Diagnose. Und dann ist die Person sauer auf mich und ich habe einen schlechten Job gemacht und ihr selber wurde auch nicht geholfen. Also dementsprechend medizinische Beratung gar nicht, das Social Media wirklich null. Selbst wenn ich das direkt beantworten könnte, mache ich es nicht.
Ja. Ja, absolut verständlich. Und jetzt hast du schon angesprochen, das Thema Laborbefunde. Laborbefunde, Blutwerte, hast du auch vorhin schon erwähnt, das ist so dein großes Thema. Vielleicht erstmal, bevor ich mit meinen Fragen starte, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu deinem Hintergrund. Warum ist das denn so dein Thema? Du hast ja, bevor du Medizin studiert hast, was anderes noch gemacht.
Ja, genau. Also bevor du mit deinen Fragen startest, kannst du mir natürlich hier alle deine Blutwerte aufgeben.
Nein.
Nein. Ich habe jetzt ist deine Chance, Laura. 30 Minuten lang alle Blutwerte. Nein. Ich habe, bevor ich Medizin studiert habe, eine Ausbildung im Labor gemacht. Ist ein bisschen untypisch, weil die meisten Leute machen vor dem Studium eher Rettungsdienst oder Krankenpflege. Ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Und dementsprechend bin ich aber auch früh mit dem Thema Blutwerte in Verbindung gekommen. Denn also Labor, medizinisches Labor im Krankenhaus. Wir sind dann die gewesen, die quasi eure Blutkonserven gekreuzt haben, wenn jemand bei einer OP was brauchte, die das Blut immer analysiert haben, was aus dem Labor kommt, auch alles andere wie Urin oder Stuhldiagnostik. Aber ich bin so ein bisschen bei Blut hängen geblieben und das war schon sehr früh und habe mich dann ja jetzt schon 10 Jahre lang damit beschäftigt und immer fortgebildet, weitergebildet. Und im Endeffekt bin ich jetzt sehr dankbar, weil Blutwerte ist halt in der Prävention eines der relevantesten Themen, weil die sagen dir dann doch so ein bisschen aus, wo du was verändern müsstest, wo du ein Risiko hast, wo vielleicht alles in Ordnung ist.
Ja, ja. Und das Thema Blutwerte ist ja auch grundsätzlich ein sehr spannendes Thema. Und ich merke das auch immer bei meiner Community, wenn ich dann zum Beispiel poste, dass ich meine Werte kontrollieren lassen habe oder dass ich eine Eiseninfusion bekommen habe. Ich bekomme dann immer direkt Fragen, die ich eigentlich gar nicht beurteilen kann oder beantworten kann. Also ich werde dann auch immer gefragt, was würdest du empfehlen, was man alles untersuchen sollte? Und das ist ja immer sehr individuell, deswegen wollte ich da jetzt mit dir auch mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja.
Und die erste Frage, die ich da hätte, wäre jetzt erstmal, wann ist ein Blutbild überhaupt sinnvoll? Und was ist der Unterschied zwischen großem und kleinem Blutbild? Und was sagt das aber überhaupt aus? Also ist das überhaupt das, was wir regelmäßig machen sollten?
Also ein Blutbild ist nice to have, aber meistens das, was keiner wissen will. Denn die meisten Leute, ihr alle zu Hause, du wahrscheinlich auch, interessiert euch primär für Nährstoffe, für Blutfette, für Hormone. Ne? Also wie ist mein Vitamin D, wie ist mein Ferritin, also wie ist mein Eisenstoffwechsel und Co. Das ist alles im Blutbild gar nicht abgebildet. Ein Blutbild ist so dieser Überbegriff, der allgemein für Blutwerte benutzt wird, aber eigentlich was ganz anderes bedeutet. Das hat sich so etabliert und Ärzte nennen das auch oft Blutbild, aber ein Blutbild ist eigentlich nur die Zusammenstellung deiner Blutzellen. Also der roten Blutkörperchen, der weißen Blutkörperchen und der Blutplättchen. Wie sehen die so aus? Wie viele hast du davon? Und das war's. Das ist ein Blutbild. Und der Unterschied zwischen dem großen Blutbild, der Name ist ganz schön irreführend, großes Blutbild suggeriert, dass einfach alle Werte drin sind, weil es ist ja groß. Und im kleinen Blutbild ist einfach nur, dass die weißen Blutkörperchen ein bisschen detaillierter aufgelistet sind. Das heißt, im kleinen Blutbild hast du rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen, ein bisschen genauer beschrieben. Und im großen Blutbild hast du die weißen Blutkörperchen noch ein bisschen mehr in Unterpopulationen eingeteilt. Das war's.
Mhm. Und genau, was du gesagt hast, was uns ja eigentlich interessiert, sind eben gewisse Nährstoffe, zum Beispiel Eisenmangel bzw. das Thema Ferritin. Und sollte man jetzt Werte aber nur messen lassen, wenn man bestimmte Symptome hat, zum Beispiel Haarausfall, blasse Haut, Müdigkeit ist ja sowas, wo man zum Beispiel an einen Eisenmangel denken könnte. Oder gibt es auch bestimmte Basiswerte, die man im regelmäßigen Abstand checken lassen sollte, checken lassen kann, wie auch immer man es sehen möchte?
Das ist jetzt immer die Frage, mit wem du sprichst. Viele Ärzte werden dir sagen, ja, wenn du keine Symptome hast, warum dann regelmäßig was messen? Weil da gibt es einfach zwei Lager. Und ich bin Fan davon, immer so ein paar Sachen im Blick zu haben. Dementsprechend, wenn du, wie du angesprochen hast, müde bist, abgeschlagen bist, Haarausfall vielleicht hast, dann würde ich sowieso meinen Eisenstoffwechsel checken lassen. Aber ich würde auch so ein paar Sachen generell immer mal wieder machen müssen. Das ist, ich selber habe Videos gemacht einmal im Jahr, weil ich bin Fan davon, das einmal im Jahr zu machen. Mal wahrscheinlich ist es auch okay, das alle 2 Jahre zu machen. Aber Sachen, die ich auf jeden Fall wissen wollen würde von mir, sind bestimmte Blutfette, Blutzucker, Durchschnittswerte der letzten 3 Monate würde ich wissen wollen, dann genetische Werte, also LPCR-Arzt, genetischer Fettwert, den ich wissen wollen würde, weil den muss man nur einmal machen. So diese Lifestyle-Werte. Denn jeder von uns isst, jeder von uns bewegt sich, jeder von uns schläft, jeder von uns hat ein genetisches Risiko. Und das sind die Werte, am Endeffekt, die ja dafür sorgen, dass wir mit 60 entweder eben Kaltkriterien haben oder nicht. Oder mehr oder weniger, müsste man wahrscheinlich sagen. Und dementsprechend will ich diese Lifestyle-Werte schon immer wissen wollen und auch in regelmäßigen Abständen wissen wollen. Und dann kommt es halt voll darauf an, wer bin ich? Wer steht da vor mir? Wenn ich eine Frau bin, würde ich meinen Eisenstoffwechsel wahrscheinlich auch zumindest in unregelmäßigen Abständen checken lassen, wenn ich weiß, ich habe damit Probleme öfter, wenn ich noch nie Probleme damit hatte, seltener. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich trotzdem auch meinen Testosteronwert gerne mal wissen wollen. Und dann gibt es noch Sachen wie Vitamin D, da kann man drüber streiten. Ich bin Fan von Vitamin D-Messungen. Ich kenne auch viele Ärzte, die auch sehr gut sind, die kein Fan davon sind. Das ist so ein Diskurs, so eine richtige, ja, so einen richtigen Konsens gibt es da nicht. Aber es gibt Werte, die würde ich auf jeden Fall regelmäßig checken, ja.
Aber vielleicht kurz zum Thema Vitamin D. Es ist ja schon bekannt, dass in Deutschland ein Großteil der Bevölkerung keinen optimalen Vitamin D-Wert hat. Was sind denn so die Argumente der Vitamin D-Messen-Befürworter und der Vitamin D-Messen nicht, also der Gegner sozusagen?
Ja, das Lustige ist, ich habe mit Max letztens darüber diskutiert, ist auch fähig, mit dem aber ein Video dazu gemacht. Ich bin Befürworter und mein Argument ist, Vitamin D hat schon relativ viel, also Vitamin D ist ein Vitamin, aber eigentlich ist es eher so hormonartig im Körper. Es agiert eher als Hormon, ist in relativ vielen Prozessen beteiligt. Deswegen würde ich gerne einen Spiegel haben, der gut ist. Und viele haben es eben nicht, wie du gerade gesagt hast. Dementsprechend erster Grund zu messen. Und dann nehmen ja viele Leute Vitamin D. Also auch aus deiner Community werden viele einfach Vitamin D jeden Tag nehmen. Aber oft wissen wir gar nicht, ob das Supplement A das richtige ist, ob die Dosierung die richtige ist. Und das kannst du auch nie rausfinden für dich, wenn du dich misst. Das heißt, deswegen bin ich Fan davon, seinen Wert zu messen. Gerade wenn man supplementiert, dann einfach mal 3 Monate so weiter zu supplementieren und dann nochmal zu messen. Und wenn ich zum Beispiel vorher bei 32 war und dann bei 34 bin, dann ist die Dosierung wahrscheinlich nicht die richtige oder das Präparat nicht das richtige. Und allein aus finanziellem Interesse habe ich dann ja vielleicht 3 Monate Vitamin D umsonst in mich reingekippt. So. Die Gegner haben das Argument, dass 4000 Einheiten Vitamin D jeden Tag als relativ sicher gelten. So, das heißt, mit 4000 Einheiten Vitamin D ist auch gar nicht so wenig jeden Tag. Dementsprechend sagen die, okay, naja, wenn ich davon ausgehe, ich muss es eh nehmen, dann kann ich halt relativ gut blind 4000 Einheiten nehmen, ohne es messen zu müssen. Weil medizinisch haben wir nur ein Risiko einer Überdosierung, wenn ich wirklich viel nehme und ich habe noch keinen einzigen Patienten gesehen, der eine Überdosierung Vitamin D hatte.
Okay, ja, spannend. Und ein anderer wichtiger und interessanter Wert ist ja vor allem für Menschen, die sich vegan, also rein pflanzlich ernähren, Vitamin B12. Das ist ja auch schon so bekannt, dass man sagt, da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber, Vitamin B12 sollte man supplementieren bei rein veganer Ernährung. Wie 100%. Misst man denn das Vitamin B12 richtig?
Ja, das ist das Lustige daran. Vitamin B12 sollte man auf jeden Fall supplementieren bei veganer Ernährung und auch checken bei veganer Ernährung. Also für mich wäre das auch ein Must-Have-Wert, wenn ich vegan lebe. Aber nicht unbedingt das Vitamin B12 direkt. So, das ist also ein bisschen, das klingt erstmal absolut verwirrend. Aber wir haben quasi inaktives und aktives Vitamin B12. Und für mich wäre wichtig für eine gute Versorgung das aktive Vitamin B12. Und das hat einen eigenen Namen und ist auch ein eigener Blutwert. Das heißt Holotranscobalamin. Kurz abgekürzt HOLO-TC, ist ein bisschen komplexer. Und gerade wenn ich eher einen schlechten bis mittelschlechten Vitamin B12-Spiegel habe, dann muss ich auf jeden Fall das HOLO-TC messen. Wenn ich sehr, sehr hohe Vitamin B12-Spiegel habe, wenn ich weiß, ich bin da sehr gut versorgt, dann brauche ich es nicht, denn dann geht man davon aus, dass das Gesamt-Vitamin B12 reicht als Messung, weil du wirst bei Werten an der oberen Grenze, also ich selber glaube ich 900 irgendwas als Vitamin B12, ich habe sehr hohen Vitamin B12-Spiegel, da brauche ich kein Holo-TC extra. Aber jedem Veganer würde ich empfehlen, Holotranscobalamin messen, sogar eher als B12. Da kann man B12 eigentlich vernachlässigen.
Okay. Und was wir ja auch schon hatten, ist so das Thema Eisenmangel bei Frauen, wovon ja sehr viele betroffen sind. Ich selber zum Beispiel auch immer wieder. Was sollte man da konkret testen lassen? Weil der Eisenwert selbst sagt ja eigentlich nichts aus. Was sind also eigentlich die Werte, die uns da interessieren?
Das ist auch einer der größten Witze des Gesundheitssystems, dass Eisen, also der Wert Eisen selber, in so vielen Standardlaboren mit drin ist. Also viele Leute gehen zum Arzt und da wird dann einfach so ein Profil angekreuzt und das sind dann so bestimmte Werte, die gemacht werden halt. Und Eisen ist immer dabei. Und ich frage mich bis heute, warum die Krankenkassen Eisen bezahlen, weil dieser Wert ist komplett nutzlos. Wirklich. Der Eisenblutwert ist komplett nutzlos. Der ist abhängig von Tageszeit, von Ernährung, von, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar von Sonnenstand. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Den Wert braucht man wahrscheinlich nicht. Stattdessen wirst du am ehesten dein Ferritin wissen wollen. Das ist der Eisenspeicherwert. Ferritin gibt an, wie voll sind deine Eisenspeicher überhaupt? So. Und für alle Ärzte oder Labore, die jetzt sagen, Ferritin brauchen wir nicht, andere Werte reichen. Es wird oft argumentiert, dass der HB-Wert, also das ist ja quasi der Wert, der anzeigt, wie gut so die Sauerstofffähigkeit ist, also wie viel Sauerstoff wir irgendwie im Blut haben, der fällt erst relativ spät ab. Der HB fällt erst ab einem Eisenmangel Stadium 3 ab. Ich kann mich aber schon in dem Stadium 1 Eisenmangel schlecht fühlen. Ich kann schon abgeschlagen sein, ich kann schon Haarausfall haben, ich kann schon Nagelprobleme haben. Und das zeigt dann halt zum Beispiel den Ferritin an. Also die Speicher können komplett leer sein, aber der HB ist noch in Ordnung. So, und das ist so ein bisschen das, was man berücksichtigen muss, denn Ferritin ist manchmal oft eine Diskussion mit Ärzten.
Ja, interessant. Und wenn jetzt jemand sagt, mir geht's eigentlich gut, ich habe keine Symptome und mich interessiert einfach das Thema Gesundheit, Ernährung und ich möchte alles optimal machen, welche Blutwerte würdest du da so als Basis empfehlen, um den Gesundheitsstatus zu bewerten oder um auch zu schauen, da kann man vielleicht noch was optimieren?
Ja, ich würde wieder bei den Lifestyle-Werten ansetzen, und zwar Blutfette, Blutzucker generell. Blutfette würde ich einmal das LDL-Cholesterin bzw. das ApoB messen wollen. LDL kennt viele, ApoB vielleicht weniger. ApoB ist quasi die Gesamtheit aller schlechten, negativen Cholesterinformen, kann man sagen. Und ist schon auch durch die Ernährung beeinflussbar. Das heißt, Cholesterin bzw. Cholesterin ist ja nie generell nur ernährungsabhängig. Man muss verstehen, dass Cholesterin im Blut ist zum Großteil genetisch, denn Cholesterin wird auch viel in der Leber gebildet. Und wenn ich sage, ApoB ist die Gesamtheit aller Cholesterine, die schlecht sind, so ein bisschen, beziehungsweise aller Lipoproteine, die schlecht sind, dann ist natürlich auch eine genetische Komponente drin, aber durch die Ernährung durchaus beeinflussbar. Das heißt, das, ApoB, LDL, LP klein a, das ist so ein genetisches Lipoprotein, das man einmal bestimmen muss, das anzeigt, ob du ein genetisches Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko hast, was dieses Lipoprotein angeht oder eben nicht. Und HbA1c, das ist so der Durchschnittsblutzuckerwert der letzten 3 Monate. Da kann ich so ein bisschen einschätzen, wie habe ich den gegessen, weil der Blutzucker manchmal mal niedriger, mal höher, je nachdem, wenn ich jetzt sehr viel Kuchen, das ist das klassische Krankenhausbeispiel, jemand isst irgendwie jeden Tag nachmittags 2 Stückchen Kuchen, hat aber eigentlich Diabetes, wird einen höheren HbA1c haben, wenn ich jetzt mich ausgewogen, gesund ernähre und kein Stoffwechselproblem habe, genetisch, dann wird der eher okay sein. Da gibt es natürlich auch bei beiden Blutzucker und Blutfetten noch Werte, die viel mehr in die Tiefe gehen. Da kommt es halt darauf an, wie viel Geld will ich dafür ausgeben, muss man zwar sagen, denn Blutwerte kosten auch was, die meisten, also die Krankenkasse wird in der Regel nicht übernehmen. Und zweitens, was kann ich denn mit den Werten machen? Ein wichtiger Punkt ist, man kann ja viel messen, aber wenn die Person am Ende dann einen Laborbefund kriegt und damit nicht irgendwie was umsetzen kann, dann bringt das auch erstmal nichts. Weil du brauchst immer jemanden, der dein Labor bewerten kann. Entweder bist du es selber oder du hast jemanden. Und daraus musst du auch eine Umsetzungsempfehlung oder eine Handlungsempfehlung entstehen.
Ja. Und meine abschließende Frage wäre, beziehungsweise ich habe noch meine 3 abschließenden Fragen, die bekommt jeder Gast bei mir. Aber davor wäre noch meine Frage, was wünschst du dir für die Zukunft der Medizin und jetzt gerade bezogen auf dieses Spannungsfeld zwischen Social Media, Aufklärung und aber auch der Verantwortung, über die wir ja zu Beginn schon gesprochen haben?
Interessant. Ich hätte die Frage, also auf diese Frage bezogen, es ist ein bisschen, ich würde dir 2 Antworten geben, weil es 2 ja so ein bisschen andere Themen sind. Also auf diese Frage erstmal, Social Media, Medizin, Spannung, wünsche ich mir, dass mehr kompetente Mediziner Social Media machen, denn je mehr gute Beispiele es gibt, desto weniger Platz für schlechte Beispiele und Panikmachen gibt es, weil im Endeffekt muss man sagen, es gibt leider schlichtweg zu wenig sehr gute, fähige Mediziner, die viel Social Media Aufklärung betreiben. Deswegen gibt es halt sehr viel Platz für Schwurbel-Accounts, wenn man das so nennen kann, für Panik-Accounts, für reißerische Accounts. Denn Gesundheit als Interesse rückt mehr in den Fokus auf Social Media, habe ich so das Gefühl. Und dieser Fokus will gefüllt werden. Und das können Ärzte oder Medizinstudenten, das können aber auch alle anderen Menschen. So. Das können, ne, du machst ja auch Gesundheit bei dir, das funktioniert ja auch gut, du fühlst ihn ja auch gut, aber es gibt auch ganz viele andere Ernährungsaccounts, die wirklich komplett banale Tipps und Sachen raushauen, die, ne, dieses Ganze, isst keine Bananen, isst nichts mehr, mach das nicht, du wirst dann sterben. Und solange dieses Vakuum da ist und nicht von guten Accounts gefüllt wird, hat der Mensch ein Problem. Auf die andere Seite, was wünsche ich mir für die Zukunft der Medizin? Einfach, dass wir mehr Präventionsangebote haben, die außerhalb des Systems bestehen, wo der Mensch, wenn er möchte, die Chance hat, präventiv was für sich zu tun.
Ja, sehr schön. Und damit kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen. Und die Frage Nummer eins wäre, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Wahrscheinlich tatsächlich, das ist eine interessante Frage. Ich habe auch, als ich die gelesen habe, von dem mir Gedanken darüber gemacht, ob es irgendwas ist, was ich so außergewöhnlich sagen könnte. Ja, ich wollte jetzt nicht was nur das 15-mäßige sagen. Und Antwort ist tatsächlich, in letzter Zeit würde ich behaupten, ein Spinning Bike. Denn das habe ich in den letzten 6 Monaten sehr viel gemacht als Zone 2 Cardio. Währenddessen kann man alles Mögliche machen, aber ja, ich würde sagen, ein Spinning Bike zu Hause.
Ja, sehr cool. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Dass man Gesundheit selber, dass man selber Geld in seine eigene Gesundheit investieren muss. Dass das kein anderer für dich macht, dass du selber dich darum kümmern musst, dass du jetzt gesund bist, um in 30 Jahren gesund zu sein. Also gerade auch, dass du was da rein investieren musst, dass niemand schenkt dir das. Es gibt niemanden, der dir dabei hilft. Du musst es selber für dich machen. Und irgendwie verstehe ich nicht, wenn es Leute nicht für sich selber machen, weil was Egoistischeres als Geld in die eigene Gesundheit zu stecken, gibt es, glaube ich.
Ja. Ja, und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil du es gerade gesagt hast, weil viele haben ja immer diese Erwartung, was ich heute mache, muss ich sofort morgen merken. Und wenn ich das und das nehme und das wirkt nicht sofort, weil ich keine Veränderung spüre, dann bringt es nichts, dann lasse ich es wieder. Und dass man da einfach viel, viel langfristiger denkt, dass man sich denkt, alles, was ich heute Gutes für mich mache, das bringt mir, wie du es jetzt gesagt hast, in 30 Jahren was. Also das merkt man nicht immer sofort, aber dass man eben dieses ganze Thema Gesundheit auch mehr so sieht, dass man sich Lebensqualität erhält und eben auch im hohen Alter noch sich selber bewegen kann, selber vom Stuhl aufstehen kann und ja, nicht diverse Beschwerden hat, was heutzutage leider auch wieder als normal angesehen wird, aber halt nicht normal ist. Und wer weiß, wie es in 30, 40 Jahren ist, wenn Menschen wie wir mit einem gesunden Lebensstil, wenn wir 70, 80 sind, wer weiß, was wir dann machen.
Ja, das ist aber krass. Also, das finde ich gut, dass du es gesagt hast gerade, denn das ist, glaube ich, so einer der relevantesten Punkte. Wir werden zwar immer älter, ich glaube, so ein bisschen rückläufig war es jetzt wieder, aber generell geht unsere Gesellschaft immer älter und wahrscheinlich werden Kinder, die jetzt geboren werden, auch noch eher 95 oder 98, als jetzt statistisch noch gesehen. Aber die letzten Lebensjahre sind halt oft nicht frei von Krankheit und alles, was du dann irgendwie mit, wenn du mit 80 kaputte Knie hast, Bluthochdruck, Diabetes, schon 2 Herzinfarkte gehabt hast, dann ist das Leben halt weniger wert, in Anführungsstrichen. Also du wirst wahrscheinlich ein anderes Leben führen, als du möchtest. Und du kannst es nicht rückgängig machen. Du kannst diese 8 Jahre davor nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen finde ich dieser eine Spruch, ein Herzinfarkt in 65 entsteht nie mit 65. Also dieses so, der Herzinfarkt entsteht immer in den Jahren davor, aber wir denken nicht drüber nach. Und deswegen ist Prävention halt so wichtig. Und auch eine Bewegung, also Bewegung, Sport und alles, dieses, wenn du geistig fit bist, aber dich nicht mehr bewegen kannst, ich glaube, das wird mich richtig, richtig nerven später.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, damit kommen wir zu meiner letzten Frage. Vielleicht geht die ja auch in die Richtung, vielleicht aber auch nicht. Wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Das ist ein bisschen die gleiche, Richtung, in die ich gerade auch geantwortet habe. Investier in deine eigene Gesundheit. Kann alles sein, Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Blutwerte messen, Urlaub mit Freunden auch, also psychische Gesundheit ist auch Gesundheit. Ne? Das heißt aber, investier Geld in deine eigene Gesundheit mehr als in irgendwelche materiellen andere Sachen, du wirst mehr davon haben.
Ja. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jonas. Sag uns gerne abschließend noch, wo kann man mehr über dich erfahren?
Ja, sehr gerne. Ich rede immer gerne über Gesundheit. Auf Social Media unter Jones Rules. Instagram, TikTok mache ich eigentlich täglich Gesundheitscontent und rede so ein bisschen über Blutwerte, aber auch über andere Präventionsthemen. Und so ein bisschen, das haben wir nur ganz am Rand eingeschnitten, darüber, was Mist im Internet ist. Es gibt ja den einen oder anderen Account, den man vielleicht einmal öffentlich bloßstellen darf, finde ich, wenn Leute Geld damit verdienen, Mist zu verkaufen. Genau, da und Podcast kommt auch noch, aber eher gegen Ende des Jahres, deswegen kann ich ja noch keine Bewerbung für machen. Und Blutwerte auch, aber auch erst im Winter.
Ja, dann warten wir ganz gespannt, was du da rausbringst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.